Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Die sogenannte Migrationswende dieser neuen CDU-geführten Koalition ist im Gange und sie hat sich gerade letzte Woche wieder durch einen neuen Abschiebeflug nach Afghanistan geäußert. Am vergangenen Freitag 81 Menschen, so die Aussage, alles verurteilte Straftäter sind nach Afghanistan ausgeflogen worden. Gleichzeitig gibt es aus Afghanistan Meldungen, dass Leute, die unfreiwillig dorthin zurückkehren, durchaus, das hat die UN gerade gesagt, schlechter Behandlung bis hin zu Folter und Verfolgung ausgesetzt sein können. Und die Bundesrepublik verändert damit natürlich auch zumindest indirekt ihre Position zu Afghanistan, zu dem Taliban-Regime, was zwar noch nicht offiziell anerkannt wird, aber wenn es eine Zusammenarbeitsebene gibt, dann heißt das was. Über all das und auch was sich sonst so tut in der deutschen Migrationswende und wie das zu bewerten ist, wollen wir heute sprechen in diesem Podcast. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der TAZ und bei mir sind heute
Dina Riese, ich leite das Inlandsressort der TAZ.
Frederik Eickmanns, ich kümmere mich im Inlandsressort um alles, was mit Migration zu tun hat.
Und ich bin Thomas Ruttig, ich schreibe zu Afghanistan und sehr häufig tue ich das für die TAZ.
Es ist wunderbar, dass ihr hier seid. Herzlichen Dank dafür. Thomas, ich würde gerne mit dir anfangen, weil wir tatsächlich über diese Afghanistan-Sache reden wollen. Was ist das, was du weißt, wie es zustande kam, dass dieser Flug möglich war? Wie sind die Kontakte der Bundesrepublik zu Afghanistan gelaufen? Und stimmt das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, dass es so halb schon Richtung Anerkennung des Regimes ginge?
Ja, das stimmt. Es ist ja nicht der erste Abschiebeflug unter dem neuen Taliban-Regime gewesen aus Deutschland. Es gab im August 2024 noch unter der Restampel einen ersten Abschiebeflug mit 28 Personen an Bord. Der ist, wie jetzt auch diese zweite Abschiebung zu den Taliban aus Deutschland, vom Golfemirat Katar vermittelt worden, das über sehr gute Beziehungen nach Afghanistan zum Taliban-Regime verfügt. Und außerdem hat auch Deutschland sehr gute Beziehungen zu Katar. Dort sitzt unter anderem auch der für Afghanistan zuständige diplomatische Geschäftsträger, der offenbar aber inzwischen auch Verbindungen zum Taliban-Regime, zu Vertretern des Taliban-Regimes aufgebaut hat. Das ist auch sein Job in Katar, zum Beispiel auch mit dem dortigen Taliban-Botschafter. Der ist inzwischen Botschafter, weil Katar de facto das Taliban-Regime anerkannt hat, wenn auch nicht explizit, aufzubauen und wie sich dann rausstellte, auch ab und zu mal schon nach Kabul gefahren ist und dort auch möglicherweise auch andere deutsche Diplomaten Gespräche mit Taliban-Vertretern im Außenministerium, auch im Flüchtlingsministerium geführt hat, eben um Abschiebung zu organisieren. Denn das über Katar ist alles sehr aufwendig. Man geht halt über eine dritte Partei und die neue Bundesregierung, vor allem Bundesinnenminister Dobrindt, hat ja erklärt, dass ihm das alles so umständlich ist und er es direkt mit den Taliban regeln möchte, natürlich unterhalb einer diplomatischen Anerkennung. Und um auf den letzten Teil deiner Frage kurz zu antworten, das ist, wie die Bundesregierung auch sagt, keine explizite offizielle Anerkennung, aber die Bundesregierung, Deutschland, geht damit weiter als fast alle anderen EU-Staaten und europäischen Staaten, indem man nämlich tatsächlich inzwischen zugibt, da Gespräche mit den Taliban zu führen, die über die technischen Kontakte, auf die man sich bisher immer argumentativ zurückgezogen hat, also das wäre alles überhaupt nicht politisch, das inzwischen ausgeweitet hat. Die Einzigen, die sowas Ähnliches gemacht haben, ohne es sehr an die große Glocke zu hängen, war Österreich, das bisher aber noch nicht abgeschoben hat, aber vermutlich jetzt gern nachziehen möchte.
Deutschland hat da jetzt auch zugestimmt, eben im Gegenzug dafür, dass die Taliban diesen Abschiebeflug zugelassen haben, dass die Taliban oder das Afghanistan zwei Konsularbeamte nach Deutschland entsendet. Das heißt, er ist kein Botschafter unter denen, aber die sollen auch keine formal leitenden diplomatischen Funktionen ausfüllen. Aber de facto werden die Verbindungselement sein. Und de facto ist das natürlich ein großer Schritt auf dem Weg zur Anerkennung, auch wenn kann Herr Merz irgendwie so oft, wie er will, sagen, dass es keine Anerkennung, keine formale diplomatische Anerkennung geben wird. De facto sind wir auf dem Weg dahin in der Praxis.
Wie die Kollegen von der FAZ, man darf das glaube ich hier sagen, geschrieben haben, auch richtigerweise, ist das natürlich nicht von Deutschland abhängt, wer da konkret geschickt wird. Man hat sich ja auf so eine Defensivlinie verständigt, aber das sind Leute, die schon unter der alten Regierung, also der vom Westen unterstützten Regierung in diesem Bereich tätig waren und auch keine Extremisten sind, natürlich nicht. Aber nach diplomatischen Gepflogenheiten ist es dann so, dass die afghanische Führung dann tatsächlich, also die Taliban-Führung, festlegen kann, wer dann konkret welche Funktionen an der afghanischen Botschaft in Berlin, denn einer von denen geht an die Botschaft, die in Berlin, der andere ans Generalkonsulat nach Bonn, übernehmen wird. Und die können durchaus auch einen Geschäftsträger einsetzen. Deutschland kann ja sagen, hat mit uns nichts zu tun, wir bestimmen das nicht. Aber letztendlich ist das tatsächlich so eine scheibchenweise Bewegung Richtung Anerkennung. Auch wenn ich jetzt der Bundesregierung nicht unterstellen will, dass sie tatsächlich die Taliban voll diplomatisch anerkennen werden. Das wäre wirklich ein Verrat an menschenrechtlichen Positionen, die man hierzulande eigentlich hat oder auf denen man steht. Auch wenn es im Einzelfall häufig davon abgewichen wird oder auch untergraben wird. Aber es wäre so dicht, ist kein anderes westliches europäisches Land jetzt von Norwegen abgesehen, die schon einen Taliban-Diplomaten akkreditiert haben, so weit gegangen wie die Bundesregierung. Bei Norwegen, wenn ich das noch zufügen darf, liegt das aus meiner Sicht ein bisschen anders. Norwegen hat schon immer versucht zu vermitteln zwischen verschiedenen afghanischen Kräften, schon unter der alten Regierung, auch mit Taliban Kontakte gehalten. Die machen also wertvolle, nicht sehr öffentliche diplomatische Arbeit, das ist der Job von Diplomaten, während Deutschland offenbar im Moment jetzt nur Abschiebungen im Auge hat, während natürlich dann immer noch gesagt wird, so ein bisschen die Sache zu kaschieren, ja, wir reden noch über humanitäre Themen.
Bevor wir noch weiter auch auf Afghanistan und auch die Situation dort eingehen, wir sind jetzt 4 Jahre nach dem Abzug, nach der Wiedermachtübernahme der Taliban und dem Abzug der westlichen Truppen inklusive der Bundeswehr daher, und wir wollen uns nochmal genauer angucken, wie es da jetzt eigentlich aussieht, in was für ein Land man da Leute zurückschickt, würde ich gerne nochmal Dina fragen, also zu einer politischen Einschätzung. Also war ja viel die Frage des Timings dieses Abschiebefluges am vergangenen Freitag, mitten eigentlich rein auch noch in die laufende heftige Diskussion über die Wahl zum Bundesverfassungsgericht, die gescheiterte. Dann gab es Jahrespressekonferenz. Und so ein bisschen, wir gehen in den Sommer rein mit der Nachricht, wir schieben ab, wir setzen Migrationswende wirklich um. Ist das vor allem tatsächlich eine symbolische Aktion gewesen, um irgendwie rechte Kreise zu befriedigen? Oder steckt da mehr dahinter? Wie siehst du es?
Also ich würde schon sagen, dass dieser Drang, ganz dringend, ganz viel abzuschieben und dann auch in symbolträchtige Länder wie Syrien, Afghanistan, wo es ja lange und aus Gründen sehr schwer oder unmöglich war, Menschen abzuschieben, ne, dass das so ein Wunsch ist, dieser Regierungskoalition der Neuen aus Union und SPD und vor allem getrieben von der Union zu zeigen, wir machen wirklich diese Asylwende, von der wir gesprochen haben. Dass das jetzt so eine Ad-hoc-Abschiebung war, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Thomas hat es ja gerade erzählt, wie unglaublich aufwendig das ist, die zu organisieren. Und du hattest ja auch mit einem Kollegen zusammen letzte Woche, also eigentlich eine Woche vor diesem Flug, geschrieben, dass der sich anbahnt, was man daran sehen konnte, dass vermehrt Afghanen in Abschiebehaft genommen worden sind in Deutschland, was ja darauf hindeutet, dass da konkret was vorbereitet wird. Also das kam jetzt nicht aus dem Nichts, aber ich glaube schon, dass man sagen muss, diese Koalition ist ja nicht besonders gut gestartet. Ja, Merz hat als erster Kanzler überhaupt nicht geschafft, im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Es gab diesen ganzen Hickhack vor dem Antritt der Koalition mit der Abstimmung mit der AfD. Große Kritik hier, große Kritik da. Natürlich kommt es ihnen dann jetzt auch halbwegs gelegen von irgendwie dieser Brosius-Gersdorf-Geschichte, also der Wahl zur Bundesverfassungsrichterin, die an einer massiven Kampagne von rechts und aus dem Feld von organisierten Abtreibungsgegnern erstmal gescheitert ist und wo es sehr viel Kritik an der Union gab, erstmal zu sagen, schaut mal hier, wir machen, was wir versprochen haben. Dass man sich dabei so sehr auf Syrien und Afghanistan fokussiert, ist, finde ich, auch eine sehr symbolträchtige Sache, weil
auch Irak, ja, ne, was ja Irak nicht viel auch weniger problematisch ist.
Irak, genau, gab es jetzt vor einigen Tagen auch einen Abschiebeflug mit 43 irakischen Staatsbürgern dort.
Ne? Ja, eben auch JesidInnen, die im Irak den Genozid überlebt haben.
Und Familien, die nach genau, Afghanistan ja noch nicht abgeschoben.
Genau, und im Koalitionsvertrag steht ja bei Syrien und Afghanistan sehr klar, wir beginnen mit Straftätern und Gefährdern. Beginnen heißt ja auf jeden Fall auch, dabei soll es nicht bleiben. Und Straftäter ist ja auch was man, Das klingt dann immer ganz, ganz schlimm, wenn man sich einmal anguckt, wer zählt eigentlich alles als Straftäter, dann sind da natürlich irgendwie auch Leute dabei, die schwere Gewalttaten ausgeübt haben, aber es zählen halt auch Dinge wie mehrfaches Schwarzfahren oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu Straftaten.
Genau, zu den Straftaten. Ich habe es tatsächlich gerade, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, nochmal versucht rauszufinden, wer da jetzt genau abgeschoben wurde letzten Freitag. Es ist immer noch nicht hundertprozentig klar. Also mir scheint es, dass niemand wirklich einen Überblick hat über alle Personen. Und die offizielle Sprachregelung scheint ja zu sein, schwere und schwerste Straftäter. Genau, und in der Praxis verbergen sich da zum Teil offensichtlich auch Leute hinter, die wegen Rauschgiftmitteldelikten Strafen abgesessen haben irgendwann. Und da verbirgt sich dann wirklich auch einfach Grasdielen zum Beispiel dahinter. Also da gibt es ein, zwei Fälle jetzt. Es sind aber natürlich schon auch Leute da drin, die wegen Mord und Totschlag und Vergewaltigung schon verurteilt wurden.
Was ich nicht sagen würde, ist, dass niemand es weiß. Das Bundesinnenministerium weiß es natürlich, aber sie teilen es sonst nicht mit. Wir wissen es nicht, die Öffentlichkeit weiß es nicht. Und das ist eines der Kernprobleme bei Abschiebung nach Afghanistan schon unter der alten Regierung, wo ja zwischen 2016 und August 21, knapp zwei Wochen bevor die Taliban in Kabul einmarschierten, noch Leute abgeschoben worden sind. Es ist nie gesagt worden, es hieß immer, ja, schwere und schwerste Straftäter, aber unter anderem. Und ich bin ja eine Zeit lang auch in Kabul noch gewesen, am Anfang dieser Abschiebeflüge. Ich bin dann zum Flughafen dahin gegangen, da waren die noch nicht so super organisiert. Da konnte man da noch rein in bestimmten Bereichen, habe dann geguckt, wer da kommt. Und ich habe Leute gefunden und ich befürchte, das wird es halt auch demnächst wieder geben, die sie eben an ihrem Arbeitsplatz abgeholt haben. Da war so ein baumlanger Pashtune aus dem Osten Afghanistans, den sie aus einem Nobel-Restaurant, ich glaube in Baden-Baden, rausgeholt hatten, als er gerade in der Küche stand und da kochte und der hier völlig integriert war, dessen Auto hier irgendwo stehen geblieben war und der kam an nichts mehr ran. Und das ist genau das, was Dina gesagt hat. Im Koalitionsvertrag steht, wir fangen an mit Abschiebung. Beginnend ist das Wort mit Straftätern. Aber demnächst werden diejenigen Afghanen, männlich, rankommen, die hier sozusagen, die immer auch unter diesem zwar juristisch definierten Begriff in der Öffentlichkeit und für mich selber auch immer ein bisschen schwierig zu verstehenden Begriff, ausreisepflichtig subsumiert werden. Da gibt es eine ziemlich große Gruppe im niedrigen fünfstelligen Bereich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ihr habt die Zahlen, glaube ich, aufgeschrieben. Von denen haben aber ungefähr 90 oder sogar 95% eine Duldung. Die dürfen nicht abgeschoben werden. Aber der Punkt ist, diese fehlende Transparenz der Bundesregierung. Wir wissen bis heute zum Beispiel noch nicht, welche Bundesländer alle abgeschoben haben. Also ich habe das versucht zusammenzutragen. Für vielen fehlen mir noch die Angaben. Und auch das, was Freddy gesagt hat, die Fälle, die da rauskamen, in irgendeinem lokalen Portal kam jetzt ein Fall aus Rheinland-Pfalz. Da ist ein Afghane, wirklich nicht sehr sympathisch, abgeschoben worden, der wegen Totschlags verurteilt war. Der hat seine eigene Frau totgeschlagen hier. Den nach Afghanistan abzuschieben, wo möglicherweise die Familie der Frau noch ist und Blutrache nehmen könnte, ist zum Beispiel eine ganz heikle Geschichte, dem muss man nachgehen. Ich will gar keine Sympathien für diesen Menschen erwecken, aber Menschenrechte gelten auch für verurteilte Straftäter. Und das ist, was, glaube ich, ganz wichtig ist, weswegen wir auch in der Taz darüber berichtet haben. Die Informationen kamen ja aus der Szene, die sich mit Geflüchteten aus Afghanistan befasst. Da hört man ja dann, wenn es also Abschiebe, wenn Leute in Abschiebehaft genommen werden und so weiter. Und ja, da muss man einfach nochmal nachrecherchieren, finde ich.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Punkt zurück, dass es eben Straftäter sind bisher, weil ich finde, der ist ja sehr interessant und vielleicht auch jetzt im Moment der springende Punkt. Es wird ja, also langfristig glaube ich auch, dass es dann um die Abschiebung von auch unschuldigen Leuten gehen wird. Im Moment sind es eben Straftäter und da gibt es aber, also das kann man in verschiedenen Richtungen drehen. Das wird ja jetzt im Moment so verkauft als, ist doch klar, dass diese Leute Deutschland zu verlassen haben. Und ich finde, also ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man jetzt irgendwie sagt, da ist jemand hergekommen, wollte hier Schutz und hat dann jemand vergewaltigt, jetzt mal nur zum Beispiel, so, dass man dann irgendwie diesen Reflex hat zu sagen, die Person muss jetzt aber gehen, die müssen wir jetzt loswerden. Aber da werfen sich ja verschiedene Fragen auf. Also zum einen, das hattest du, Thomas, gerade gesagt, die Menschenrechte gelten natürlich auch für Straftäter. Also die Gesellschaft hat sich da einfach, indem sie, oder der deutsche Staat, indem er die Menschenrechte auch ins Grundgesetz geschrieben hat und die Würde des Menschen, hat er sich halt gewisse Grenzen gesetzt. So, und wenn man sich jetzt anguckt, dass die Leute, die dann nach Afghanistan abgeschoben wurden, fast alle 1000 Euro Handgeld bekommen haben, damit sie irgendwie über die Runden kommen erstmal, dann ist das nicht nur ziemlich absurd, sondern ja auch ein Zeichen dafür, wie schlimm die Lage in Afghanistan ist, dass man die Leute da erstmal durchfinanzieren muss, damit die nicht komplett abrutschen und sozusagen dann auch die ganze Abschiebung unrechtmäßig wäre eben.
Naja, 1000 Euro ist jetzt kein Durchfinanzieren. Es ist zwar 1000 Euro in Afghanistan sind deutlich mehr wert als 1000 Euro hier wert wären, aber das beruht ja auch auf gerichtlichen Entscheidungen, dass man nicht abschieben kann, wenn Leuten vor Ort Verelendung droht. Deswegen sollen die erstmal über die ersten Wochen kommen und dann nach mir die Sintflut. Also da kümmert sich auch niemand mehr drum. Wir kennen das auch aus den Abschiebungen zwischen 16 und 21, dass man mal rauskriegen wollte, was aus den Leuten geworden ist. Zumindest offiziell von offizieller deutscher Seite sich da niemand drum gekümmert hat, obwohl es ja auch menschenrechtliche Bedenken gegeben hat. Da waren ja Leute dabei, die hier auch, wenn sie dann auch straffällig geworden sind zum Teil, Asyl oder zumindest Schutzstatus bekommen haben und den bekommen haben, weil sie halt mit den Taliban über Kreuz lagen und so. Also da hätte man eigentlich, und damals konnte man es auch noch, als man Diplomaten in Kabul hatte oder in der Region nachfassen müssen.
Genau, vielleicht nochmal die andere Seite. Und also auf der einen Seite eben diese Frage, ob man Leute wirklich in so großes Elend abschieben darf und eben auch zu den Taliban. Und dann aber auch die Frage, will man das, dass die Leute hier aus dem Gefängnis rausgenommen werden? Weil so ist es ja teilweise, wenn die mehr als die Hälfte ihrer Strafe abgesessen haben und dann die Staatsanwaltschaft zustimmt, dann werden die teils aus dem Gefängnis genommen und nach da gepackt, also abgeschoben. Und man sieht, dass jetzt teilweise in so Propagandavideos von den Taliban, wie diese Leute da willkommen geheißen wurden. Das heißt, die werden wirklich warm empfangen. Und da kann man sich dann schon fragen, wollen wir das, dass irgendein Vergewaltiger, dass irgendein Mörder sozusagen aus dem Gefängnis freikommt und naja, dann frei ist in Afghanistan eben. Und das ist ja so eine ganz grundsätzliche Frage, Dina, mit der du dich, glaube ich, auch immer ganz viel beschäftigt hast. Du hast ja auch lange Zeit die Migrationspolitik im Inland gemacht. Und diese Frage eben, was ist legitim, Straftäter abzuschieben oder nicht, das ist ja was uns, glaube ich, schon sehr lange begleitet in diesem Themenfeld.
Ja, ich glaube, da kommt es total drauf an, ne? Da ist auch Straftäter halt nicht Straftäter. Für was haben die Leute gesessen? Also Thomas hat es gerade gesagt, jemand, der wegen einer Straftat gesessen hat, wo zum Beispiel Blutrache droht oder die auch sozusagen aus islamistischer Perspektive
verfolgungswürdig wäre.
Verfolgungswürdig wäre, ja. Der wird da bestimmt nicht mit offenen Armen empfangen. Leute, die von den Taliban geflüchtet sind, wegen sozusagen aus drohender Verfolgung und dann hier eine Straftat begehen, die was ganz einen ganz anderen Kontext hat, denen droht natürlich nach wie vor in Afghanistan irgendwie Lebensgefahr. Gleichzeitig gibt es natürlich Leute, die irgendwie wegen islamistischen Aktivitäten, Straftaten und so weiter.
Gab es bei diesen beiden sitzen. Flügen aber keinen Hinweis, auch nicht von Regierungsseite. Die haben nicht von Gefährdern gesprochen.
Ja, genau. Aber das gibt es natürlich auch. Und solche, ne, in solchen Fällen kann es dann natürlich sein, dass sie da ankommen und irgendwie als die großen Helden, die sie aus Sicht der Leute dann sind, empfangen werden. Ich finde trotzdem ist es, also ne, Thomas hat es gesagt, die Frage ist wirklich, droht Menschen dort, wo man sie hinschickt, Lebensgefahr, Folter, unmenschliche Behandlung? Und dann gilt einfach das internationale Recht und
deutsches Recht.
Und dass auch deutsches Recht ist, dass man Menschen dorthin nicht abschieben darf. Und ich finde außerdem stellt sich ja auch immer die Frage, wenn es darum geht, Leute aus dem Gefängnis, also ne, nach Doppelbestrafung. So, Menschen begehen eine Straftat, werden dafür, stehen vor Gericht, werden verurteilt, sitzen eine Strafe ab. Und wenn dann die Abschiebung quasi auch noch Teil einer Strafe ist, dann werden Menschen ja doppelt bestraft. Und dann wird der afghanische Staatsbürger, der einen schweren Raub begeht, schärfer bestraft als der deutsche Straftäter, der einen schweren Raub begeht. Und das ist, finde ich, auch nochmal so eine sehr grundsätzliche Frage.
Doppelbestrafung allerdings nur, wenn der hier die Strafe komplett abgesessen absetzt, hat.
Ja.
Das deutsche Recht gibt, glaube ich, her, dass nach einer bestimmten Prozentsatz einer Zeitstrafe, sage ich mal, im Gefängnis, dann tatsächlich ausgewiesen werden kann. Das ist also rechtlich möglich. Aber ich wollte noch mal sagen, wenn ich kurz darf, zu diesem warmen Empfangen von den Taliban. Oder so. Ich würde das gar nicht so bezeichnen. Ich glaube, die machen das sehr bewusst, die Leute korrekt zu empfangen. Wir sind eine Regierung, die funktioniert, die sich auch um die eigenen Staatsbürger kümmert, selbst wenn es schlimme Finger waren und in Deutschland Leute umgebracht haben oder so. Sie sind ja auch erstmal einen Tag dort auf dem Flughafen behalten worden. Man hat dann ist inzwischen auch klar zugegeben von Regierungsseite, dass Dokumente zu den Fällen den Taliban übergeben worden sind. Die haben sich vorher immer beschwert, dass sie das nicht bekommen haben. Sie gar nicht wussten, wer da ankam, beim ersten Flug zumindest. Und das war auch bei der alten Regierung so. Das ist ihnen offenbar jetzt erläutert worden und die haben das gecheckt und haben auch die Angehörigen, die zum Teil deaktiviert worden sind und am Flughafen wartet, erstmal einen Tag warten lassen und dann sind die rausgekommen. Ich glaube schon, dass das halt in diesem Kontext gehört, dass die Taliban wollen anerkannt werden, auch von Deutschland. Sie sehen, dass Deutschland bestimmte Konzessionen gemacht hat, die in Richtung aus ihrer Sicht der gewünschten diplomatischen Anerkennung gehen, also aus Sicht der Taliban. Und dann wollen sie ihm zeigen, ja, wir sind hier korrekt, ihr mögt uns vielleicht nicht, aber wir haben auch unsere Gesetze und danach wird gehandelt und wir knallen die halt nicht ab, sobald die hier irgendwie am Flughafen auftauchen. Das scheinen ja viele Leute hier zu denken. So ist es jetzt aber auch nicht.
Ich würde das gerne nochmal erweitern auch. Das eine ist ja die Abschiebeflüge, entschuldige Dina, ganz gleich. Das eine ist die Abschiebeflüge, das andere sind die, die jetzt seit vielen Monaten zum Teil in Pakistan festsitzen, identifiziert worden sind von deutscher Seite als entweder ehemalige afghanische Ortskräfte, die also der Bundeswehr seinerzeit geholfen haben, ehemalige Regierungsmitarbeiter, zum Teil Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen, Journalisten, also sprich jene Gruppen, die tatsächlich aus politischen Gründen von den Taliban besonders bedroht werden. Das sind, wenn ich das richtig weiß, derzeit noch 2300 Menschen, Afghanen, die in Pakistan sitzen. Pakistan schiebt massiv nach Afghanistan ab, auch ohne all die Bedenken, die wir uns hier vielleicht machen. Und soviel ich weiß, dann eben auch nicht nur Männer. In Deutschland sind ja Frauen tatsächlich, weil man gesagt hat, die Situation für Frauen in Afghanistan ist grundsätzlich so schrecklich unter diesem Regime, dass Frauen an sich per Geschlecht schon schutzwürdig sind. Das wird in Pakistan nicht so gesehen. Diese ganzen Leute, diese 2300 Leute, soviel ich das weiß, hatten die feste Zusage, nach Deutschland eingeflogen zu werden, hatten Visa, kommen jetzt aber nicht rein aufgrund dieser ganzen seltsamen Politik. Nein, keine mehr. Wie seht ihr das und was heißt das auch so für Deutschlands Stand in der Welt?
Ich finde, das ist ein moralischer Tiefpunkt. Also dieses ganze Bundesaufnahmeprogramm hat sich ja auch unter der Ampel schon sowas von hingezogen. Ja, ursprünglich hieß es mal, da sollen 1000 Menschen im Monat kommen. 1000 Menschen, die, ne, sei es irgendwie über die Ortskräfte, ganz eindeutig irgendwie mit Deutschland, deutschen Behörden und so weiter zusammengearbeitet haben. Leute, die als MenschenrechtsaktivistInnen aktiv waren, FrauenrechtlerInnen, also wirklich Leute, die ganz klar, deren Leben durch die Taliban bedroht ist. Und dann hat man die irgendwie in den Iran und nach Pakistan geschickt, damit sie da irgendwie eine gründliche Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, hat das Verfahren zwischendurch auch nochmal verschärft. Die haben ja auch Dinge aufgeben müssen, um diese Reisen zu schaffen. Die haben gar keinen Ort, an den sie zurückkommen könnten, wenn sie jetzt nach Afghanistan zurückgehen. Vor allem ist jetzt umso klarer, wer sie sind, weil sie ja aufgrund ihrer Aktivitäten erstmal das Land verlassen haben. Das heißt, die Gefahr ist noch größer für sie, wenn sie jetzt nach Afghanistan zurückkämen. Und in Deutschland ist diese, sozusagen, die Bundesregierung hat so eine Furcht dafür, wie das aussähe, wenn man diese Menschen da jetzt noch rausholt. 2300, das sind echt nicht viele Leute und man hat denen was versprochen. Aber ein so ein Flug kam ja noch.
Mehrere kamen.
Ja, genau. Aber ne, und dann hat die Bild-Zeitung groß getitelt, Afghanenflieger kommt nach Deutschland. Und das ist ein Bild, das diese Bundesregierung so dringend vermeiden möchte, dass die jetzt gerade einfach versuchen, das auszusitzen. Und es gibt ja zum Glück Menschen, Betroffene, die sich auch juristisch wehren und auch zuletzt auch Leute Recht bekommen haben, dass Deutschland diese Visa jetzt ausstellen muss. Und ich finde aber, das fügt sich so sehr ein in dieses Bild. Ja? Also Deutschland war ja mit eins der letzten Länder, die 2021 noch nach Afghanistan abgeschoben haben, bis auch der damalige Innenminister Horst Seehofer von der CSU eingesehen hat, dass das nicht mehr geht. Und zwar vor allem.
Der hat das gar nicht eingesehen.
Ja, vor allem,
der ist gezwungen worden.
Ja, aber sozusagen der Grund war dann vor allem, dass es für die deutschen Beamten zu gefährlich wurde, diese Flüge zu begleiten und nicht so sehr, dass das nicht zu verantworten ist, Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Und jetzt möchte man ganz offensichtlich auch wieder einer der Ersten sein, die wieder dorthin abschieben. Ja. Und Afghanen sind nach Syrern die größte Gruppe Asylsuchender in Deutschland, aber eben auch mit einer sehr hohen Schutzquote. Also es gibt, Thomas hat es vorhin gesagt, ja, von den ungefähr 350.000 afghanischen Geflüchteten in Deutschland haben ungefähr 280.000 einen Schutzstatus und tatsächlich Ausreisepflichtig sind, glaube ich, so 12.500. Das ist also sowieso im Angesicht sozusagen der Gesamtgruppe eine relativ kleine. Man sieht aber auch, wenn man sich die Entwicklung anguckt, dass die Schutzquote in Asylentscheidungen massiv runtergegangen ist. Also wenn man sich die inhaltlichen Entscheidungen anguckt, die sogenannte bereinigte Schutzquote, dann lag die letztes Jahr noch bei 93% und ist jetzt auf 64% abgesackt. Das heißt,
Großbritannien ist jetzt 97%.
Genau, und ne, also ich meine, das gilt alles vor allem für Männer, du hast es gesagt, es gab diese EuGH-Entscheidung auch, dass Frauen ganz grundsätzlich in Afghanistan Verfolgung droht und man sie dorthin nicht abschieben kann. Aber diese Entwicklung ist auf jeden Fall da und Thomas, vielleicht kannst du dann ja auch nochmal was darüber erzählen, weil die Begründung dafür ist ja, dass die Lage in Afghanistan sich verbessert hätte und da bist du einfach der ausgewiesene Experte.
Ja, diese Begründung habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, von deutscher Seite noch gar nicht gehört. Es ist verschiedentlich so argumentiert worden. In der Schweiz gab es mal so einen Vorstoß. Die Schweiz hat im letzten Jahr schon mal, ich glaube, auf Linienflügen so Einzelpersonen nach Afghanistan abgeschoben. Und da ist dann argumentiert worden, ja, die wirtschaftliche Situation in Afghanistan habe sich verbessert. Das bezog sich auf einen Bericht der Weltbank, die immer noch regelmäßig, ich glaube, alle Viertel oder halbe Jahre solche Economic Updates da macht für Afghanistan. Und da stand drin, in dem damals letzten, dass der freie Fall der afghanischen Wirtschaft nach der Machtübernahme, der erneuten Machtübernahme der Taliban ungefähr 25% der Wirtschaftskraft gekostet hat, aufgefangen worden ist und es sogar eine 5% Erholung gegeben hat. Allerdings war zu dem Zeitpunkt, als der freie Fall begann, lebte schon mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung unter der afghanischen Armutsgrenze, die noch ein bisschen niedriger ist als so allgemein definierte. Also es war wirklich ein freier Fall, sehr, sehr tief, in ein sehr tiefes schwarzes Loch. Da draußen eine Erholung und eine Verbesserung der Situation abzuleiten, die in der man jetzt argumentieren kann, weil die Schweizer müssen ähnlich argumentieren. Die Leute würden nicht verelenden, wenn sie nach Hause kommen, weil damals ist gesagt worden, ja, die können sich dann auf Netzwerke in Afghanistan stützen, familiärer oder stammesethnischer Qualität sozusagen, jetzt in Anführungsstrichen gesagt. Das hat nicht gehalten, die haben auch nicht weiter abgeschoben und wenn man diese Weltbankberichte liest, dann weiß man, dass Verelendung noch ganz tief ist und die UN kommt monatlich mit Zahlen, wie viele Leute dort auf Stufe 4 oder 5 in diesem neuen UN-System, wo es droht Hunger und wo es krisenhaft und wo es schon jenseits von krisenhaft leben, dass also ein Großteil der afghanischen Kinder unterernährt ist und alles Mögliche. Das ist zwar jetzt nicht diese abgeschoben, deswegen bezieht man sich da auf alleinstehende Männer jetzt noch in Deutschland. Aber diese Argumentation wird wahrscheinlich eines Tages kommen. Und wir hören ja auch, das kam jetzt zum Beispiel von Nicht-EU-Ländern, sage ich mal. Russland hat ja als erstes Land die Taliban offiziell anerkannt, auch mit dem Hinweis, ja, es herrscht halt auch Frieden im Land. Ja klar, der Krieg ist vorbei, aber Frieden und Sicherheit ist ja auch noch was anderes. Ich wollte noch einen Rückgriff, wenn ich darf, tun und das Thema tatsächlich noch mal kurz erweitern. Diese Kampagne gegen die Leute im Bundesaufnahmeprogramm und andere Aufnahmeprogramme, die es gab, hat mich, oder sagen wir mal, das waren Vorläufer von dem, was jetzt mit der Verfassungsrichterin, mit der möglichen Verfassungsrichterin zu tun hat. Das ist auch über Medien weit rechts außen lanciert worden, dass angeblich über diese Programme Scharia-Richter aus Afghanistan kämen. Das sind dann natürlich Islamisten und die würden sich dann hier in der nächsten Ecke in die Luft sprengen, was eine völlige Verschleierung der tatsächlichen oder Falschdarstellung der Situation in Afghanistan ist, weil alle Richter in Afghanistan durchlaufen dort eine staatliche Ausbildung und da Afghanistan auch unter der westlich geförderten Regierung drei parallele Rechtssysteme anerkannte, nämlich, sagen wir jetzt, staatliches Recht, Scharia, also islamisches Recht, und sogenannte lokale, traditionelle Rechtssysteme, Stammesrechte in Anführungsstrichen, haben natürliche Richter an der Fakultät für Recht und Scharia an der Uni Kabul, weil das ist alles sehr zentralistisch, studiert und haben damit natürlich auch die Scharia studiert. Aber das heißt nicht, dass das Islamisten sind, die hier irgendwie Leuten die Hände abhacken wollen oder sowas. Also das ist wirklich eine Diffamierung einer Gruppe von Leuten gewesen, die sehr eng mit deutschen Institutionen aus dem akademischen Bereich, im rechtspolitischen Sinne sozusagen, Max-Planck-Gesellschaft und so zusammengearbeitet haben, an einer Rechtsreform in Afghanistan in Richtung einer etwas fortschrittlicheren Auslegung. Also die Leute so zu diffamieren, ist wirklich Also unter aller Sau, wenn ich das mal hier so sagen darf.
Ich würde das Stichwort Diffamieren-Kampagne gerne aufgreifen und dann vielleicht jetzt auch ein bisschen weg von Afghanistan hin zur innerdeutschen Debatte, weil ja schon der Eindruck besteht, dass die CDU sich sehr, sehr stark von der AfD gerade auch in dieser Frage vor sich hertreiben lässt. Dass wir haben ja vorhin so ein bisschen darüber diskutiert, ob dieser Abschiebeflug mit 81 Menschen und das, was so angekündigt ist, Symbolpolitik ist oder mehr. Oder ob da ein Plan dahinter steckt, das meine ich ja eigentlich. Ne? Und mein Eindruck ist zumindest, dass wenn der Versuch sein sollte, der AfD quasi die Argumente wegzunehmen unter dem Motto, seht mal her, man braucht euch nicht mehr, euer Kernthema ist weg, das machen wir jetzt, die Wende ist und so weiter richtig, das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Und zwar nicht deshalb, weil die Maßnahmen nicht hart genug wären, sondern weil die Rhetorik der AfD sich natürlich kein Stück verändert und im Zweifelsfalle sich dann eine Bundesregierung in immer weitere Menschenrechtsverletzungen reintreiben lässt, wie wir es jetzt diskutiert haben, gerade über die Nichtvollziehung dieses Bundesaufnahmeprogramms, aber auch mögliche Menschenrechtsverletzungen durch die Abschiebung in eine Situation des Elends oder der Bedrohung hinein. Wie beobachtet ihr das, wie das in dieser Koalition SPD-CDU auch diskutiert wird? Ist das ein weiterer Punkt, wo die irgendwann die Spaltungen und Knallpunkte zwischen CDU und SPD immer größer werden, wenn sich dieser Weg vollzieht? Oder gibt es da so ein, nein, wir müssen da jetzt zusammenhalten, weil wir haben alle Angst vor der AfD? Oder wie seht ihr das, Freddy?
Also ich glaube, die SPD ist tendenziell bereit, sehr viel mitzutragen. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Man kann sich jetzt fragen, ob wir uns langsam einem Punkt annähern, wo dann Teil der SPD-Fraktion im Bundestag nicht mehr mitgehen. Wir haben das gesehen, wo es um die Aussetzung, die zeitweilige Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Geflüchtete ging. Da gab es Abgeordnete der SPD, die dann geweint haben. Aber sie haben eben noch mitgemacht. Also sie haben auch dafür gestimmt.
Weinen nutzt erstmal nicht viel.
Weinen nutzt nicht viel, das stimmt. Deswegen, die SPD macht da relativ viel mit. Ich glaube, dass das für die SPD jetzt gerade kein Kernthema ist, dagegen zu halten in der Migrationspolitik. Einfach, weil da nicht viel zu gewinnen ist. Und die Union versteht das, glaube ich, schon im Moment als, durchaus ein Erfolg, diese Migrationswende. Also du hast gerade gemeint, Bernd, dass die AfD jetzt nicht irgendwie kleiner geworden ist dadurch. Das stimmt. Aber ich glaube, die Union hat sich ja stabilisiert nach diesen ersten debakelhaften Tagen und Wochen ganz am Anfang. Das hat, glaube ich, auf der einen Seite damit zu tun, dass Merz als Außenpolitikkanzler doch ganz gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, dass die Union jetzt innenpolitisch schon relativ erfolgreich verkaufen kann, dass eine sehr große Zahl von Gesetzesvorhaben angestoßen sind in der Migrationspolitik. Und dass es die Zurückweisungen an den Grenzen von Asylsuchenden jetzt auch gibt, wo ja auch Umfragen zeigen, dass das halt ein sehr großer Teil der deutschen Bevölkerung tatsächlich gut findet. Und also ich glaube, es ist kein spektakulärer Erfolg, aber es ist durchaus was auf der Habenseite für die Union in der Bundesregierung und für die SPD eben gar nicht so wichtig gerade.
Ich würde aber sagen, auf der Habenseite sehr kurzfristig, weil es eben erstmal ein, schaut mal, wir machen was. Und da tut sich was, Moment ist. Und tatsächlich sind ja die Zahlen der Asylanträge zuletzt auch sehr doll runtergegangen. Und die Union vermarktet es ja ganz stark als, hier, guckt mal, was wir gemacht haben, hilft. Da muss man irgendwie im ersten Schritt dazu sagen, dass verschiedene Maßnahmen, auch die Grenzkontrollen an bestimmten Grenzen, oder auch flächendeckend ja
an
schon.
Allen Grenzen,
sagen, an allen Grenzen hat ja schon die Ampel eingeführt, kurzfristig. Und gleichzeitig werden alle diese kleinen Einzelmaßnahmen niemals irgendwie Migration steuern, in Anführungszeichen, wie das ja irgendwie immer das Mantra ist, dass so Union, aber auch große Teile der SPD vor sich hertragen. Ja, da muss man sich das Ganze global angucken, dann muss man sehen, welche Migration ist ja immer was in Wellen sozusagen funktioniert, immer sehr getrieben von, was passiert eigentlich wo auf der Welt, ne? Welche Jahreszeit ist gerade, wie sind die Witterungsverhältnisse, weil Menschen reisen ja oft über Land und über Meer und dann spielt da eine Rolle, wie komme ich eigentlich überhaupt voran, dann irgendwie die Situation in Syrien hat sich drastisch verändert und viele Menschen, die auch lange, die meisten Geflüchteten aus Syrien sind ja in den Nachbarländern und viele, die auch sich sonst...
Im afghanischen Fall.
Auch genau, also in den Alarm, ne, sozusagen, das ist eigentlich eine sozusagen Standard. Alle Menschen, die sich irgendwie mit Flucht auskennen, wissen, Leute fliehen erstmal in die Nachbarländer und die allerwenigsten kommen überhaupt nach Europa. Und viele SyrerInnen, die irgendwie jetzt die letzten Jahre in der Türkei und weiß ich nicht wo verbracht haben und sich jetzt irgendwie auf den Weg machen würden, machen sich eher wieder auf den Weg zurück nach Syrien, um zu gucken, vielleicht kann ich ja nach Hause, statt dass sie dann nach Europa kommen. Und es gibt natürlich diese EU-Abkommen, ja, mit Ländern wie Tunesien und Libyen, die tatsächlich die Zahlen mit runterbringen, aber eben enorm auf Kosten von Menschenrechten. Also da wird gefoltert, da werden Menschen in der Wüste ausgesetzt, da werden Menschen mit Gewalt zurückgehalten, da finden illegale Pushbacks statt. Und das Ganze führt auch dazu, dass vor allem auch Fluchtrouten ja nicht aufhören, sondern gefährlicher werden. Wir sehen das daran, dass die Menschen gerade irgendwie vermehrt auf Kreta ankommen, was eigentlich überhaupt nicht so im Zentrum stand und einen sehr gefährlichen Seeweg beinhaltet. Und wenn wir so auf Deutschland gucken, ja, dann sozusagen brüstet sich die Bundesregierung damit, dass, was sie alles geschafft hat. Aber auch da, ja, sind rechtsstaatliche Fragen groß. Also diese Geschichte mit den Zurückweisungen an den Grenzen, dass Menschen, die hier Asyl beantragen wollen, was sie eigentlich europarechtlich tun können müssen. Da gab es jetzt ja auch ein erstes Gerichtsurteil, dass diese Menschen hier einen Asylantrag stellen müssen.
Dürfen müssen,
so ist komplizierte Satzfolge. Und die Bundesregierung beharrt darauf, dass sie aber weiter zurückweisen können. Und ich finde, ich habe das schon mal vor Monaten hier im Podcast gesagt, da steckt eine ganz große Gefahr auch darin, eben nicht nur, dass, also das eine ist, da werden konkret die Rechte von Menschen verletzt. Das andere ist, dass eine Gesellschaft zunehmend auf Rechtsstaat pfeift. Und sozusagen Rechte, die wir aus guten Gründen haben, ja, auch als Lehre aus den Verbrechen des Nationalsozialismus und vor allem auch des Versagens der internationalen Gemeinschaft im Angesicht dieser Verbrechen zunehmend einfach als Bürde gesehen werden. So, ach, wäre das doch alles weg. Dann könnten wir. Und ich glaube, das ist auch ein ganz klarer Punkt, um nochmal die Brücke zur AfD zu schlagen. Solange irgendwie Deutschland ein Rechtsstaat ist, wird es niemals da ankommen bei dem, was die AfD fordert und auch verspricht. Und je mehr man dem aber irgendwie nachgibt, desto mehr beschädigt man auch diesen Rechtsstaat und auch das Vertrauen in den Rechtsstaat und sozusagen die Erkenntnis, dass dieser Rechtsstaat was Gutes ist und nicht was Schädliches.
Aber wir sehen ja das Gegenargument, was in diesem Falle gerne von AfD-Leuten gebracht wird, wenn, oder auch von CDU-Lern, ehrlich gesagt, hört man das ja häufig, wenn die Politik die offensichtlichen Probleme und was ja stimmt, ist, dass eine zu hohe Migration von vielen als Problem empfunden wird. Und das geht ja ein bisschen auch parteiübergreifend. Also wir erinnern uns an den Aufschrei der Kommunen. Wir können nicht mehr der Landräte, die da mobil gemacht haben, gesagt haben, ihr könnt uns nicht mit all dem alleine lassen, so geht es nicht weiter. Das sind jetzt Probleme, die zumindest von vielen erstmal als durchaus reale und zu lösende Probleme beschrieben werden. Vielleicht kann man die anders lösen, als einfach nur mit raus, raus, raus und dicht, dicht, dicht. Aber wenn man sie nicht löst, hast du ja ein Problem. Und dann kann das ja auch tatsächlich Vertrauen in den Rechtsstaat unterminieren. Was ich mich frage ist, wir hatten ja angesichts dieser Grenzkontrolleinführung Richtung Polen, der Zurückweisung an den deutschen Grenzen, die du gerade erwähnt hast, Tina, hatten wir ja eine große Debatte darüber, ob sich der große Außenkanzler Merz europäisch isoliert über diese Frage. Und das könnte man ja jetzt anlässlich dieser Afghanistan-Geschichte, was ja politisch etwas ist, was Europa nicht will, nämlich eine de facto Anerkennung dieses Regimes da vorantreiben, könnte man ja wieder diskutieren. Aber wie seht ihr das? Ist es eigentlich, sind die anderen alle ganz froh, dass Deutschland da jetzt mal voranprescht, um sich selbst auch politischen Druck wegzunehmen, weil sie alle in einer ähnlichen Situation stehen? Oder sind die wirklich sauer auf Deutschland, dass es da jetzt Alleingänge macht? Wie würdet ihr das sehen?
Beides, würde ich sagen. Es gibt ja Anzeichen, Österreich, auch andere Länder, dass die gerne auch wieder abschieben wollen, nach Afghanistan, nach Syrien und so weiter. Und wenn Deutschland da erste Schritte geht, auch bei Bewegung in Richtung auf eine diplomatische Anerkennung oder zumindest so Normalisierung des Taliban-Regimes, dann können andere Länder sagen, guck mal, das große Deutschland macht das, wir können das auch machen. Gleichzeitig gibt es natürlich viel böses Blut, weil Deutschland halt keine EU-Außengrenzen hat, wohin die allerhärtesten Probleme und damit auch das allerhärteste Vorgehen, was Menschenrechte verletzt, ja ausgelagert wird und sich die Bundesregierung dann hier zurücklehnt und halt Griechenland und Spanien und Italien machen lässt, auch die Länder in Osteuropa mit einer Außengrenze, weil da sagte Dina ja schon, da passieren die eigentlichen brutalsten Menschenrechtsverletzungen. Ne? Also die EU und Deutschland als wichtiger Geldgeber haben die Riesenmauer mit Stacheldraht und allen möglichen Erkennungseinrichtungen zwischen der Türkei und Iran gebaut, wo Leute jetzt nur noch, ihr hattet neulich eine sehr mitreißende oder ergreifende Reportage drin, wo die Leute nur noch im Winter rüberkommen, weil selbst den Soldaten da zu kalt ist und da reihenweise erfrieren und die Leute, die flüchten wollen, da über Leichen steigen, die da schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, verwesen und so. Das wird alles mit unseren Geldern bezahlt. Also ich glaube, das ist so ein Abschieben von Problemen aus Deutschland heraus, wo man dann hier so tun kann, als wenn unsere Hände noch relativ rein sind, weil halt die Dinge, die so passieren an der Brücke da in Frankfurt an der Oder und so, wo dann mal ein paar Leute wieder zurückgefahren werden nach Polen, dass ja im Vergleich zu dem, was da passiert, alles noch relativ harmlos ist. Und das ist genau diese Externalisierung, das hat alles mit uns irgendwie gar nichts mehr zu tun. Und Politik wird eben nach diesem Empfinden gemacht, nicht mehr nach wirklichen Erkenntnissen. Na klar haben viele Landräte und Bürgermeister und Innen sich beschwert, dass es Probleme gab. Aber wir wissen aus vielen Kommunen auch, dass diese Einrichtungen, die man geschaffen hat, gar nicht mehr ausgelastet sind. Und dass es auch Landrätinnen und Bürgermeister und so weiter gegeben hat, die gesagt haben, ja, bei uns wäre noch Platz und so. Aber da möchten wir dann häufig in unserem föderalen System auch gar nicht mehr da länderübergreifend tätig werden. Es ist ja ein Riesenaufwand, mal irgendwie zum Beispiel einen Geflüchteten aus Afghanistan, der hier Onkel und Tante hat und irgendwo verteilt wird nach diesem berühmten Schlüssel nach Nordrhein-Westfalen, der möchte halt vielleicht lieber nach Mecklenburg-Vorpommern, weil er da schon Leute hat, die sich auch um ihn kümmern können, was er dann auch Kosten senkt und so weiter. Ist ja, also da muss man Verdrehungen machen. Es gab da mal einen Fall von einem Anwalt, der es aufgeschrieben hat. Das ist, also da müsste eigentlich mal Entbürokratisierung, ist ja auch so ein Schlagwort, einsetzen. Und am Ende dann halt dürfen wir eben auch nicht vergessen zu sehen, und das betrifft die politische Klasse wie auch die Bevölkerung, die jetzt irgendwelche Dinge empfindet, einfach mal einzusehen, dass es sich um Menschen handelt und dass die Leute, die hier mit dem Messer zum Teil auf Landsleute, unsere Landsleute und zum Teil auf eigene Landsleute einstechen, halt natürlich auch nur ein Millionstel Teil von dem sind, was hier an Leuten aus diesen Ländern kennt. Ich kenne ja viele Afghanen, die inzwischen arbeiten und zu unserem Wohlstand beitragen und in Pflegeberufe gehen und alles Mögliche, dass das was Positives ist, dass das Menschen sind. Das sollten wir nicht vergessen und wir tun es im Moment.
Genau, vielleicht um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob das jetzt so mehr Verstimmungen auslöst mit potenziell, also mit verbündeten Staaten, mit den Nachbarländern oder ob das mehr, ob sich Deutschland da mehr einreiht sozusagen in den globalen Zeitgeist, da würde ich auf jeden Fall sagen, das Zweite. Man sieht es ja, man sieht es in den USA, man sieht es in ganz vielen anderen EU-Staaten, man sieht es praktisch überall auf der Welt, dass sich der Kurs in der, oder man sieht es überall in den westlichen Staaten oder in den industrialisierten Staaten, dass sich der Kurs in der Migrations- und Flüchtlingspolitik dramatisch verschärft hat in den letzten paar Jahren. Und ich glaube, dass Deutschland, sich da gerade einreiht ein Stück weit. Und ich glaube, das wird gerade auch in der EU prinzipiell erstmal gern gesehen, weil Deutschland da ja in der Ampel vor allem durch die Grünen noch, die ja schon auch viel mitgemacht haben, aber die haben immer auch noch gebremst, wenn es zum Beispiel um die große Reform vom europäischen Asylsystem ging. Da haben die Grünen noch kleine Schutzvorrichtungen reinverhandelt sozusagen. Und dass dieses Deutschland, das da irgendwie ein Stück weit auf der Bremse steht, was ich ja gut fand, das fanden aber ganz viele andere EU-Regierungen auf jeden Fall sehr schlecht so. Und deswegen sind die, glaube ich, tendenziell erstmal erfreut über diesen nochmal weiteren Rechtskurs der neuen Bundesregierung jetzt. Und gleichzeitig gibt es aber kurzfristig jetzt gerade Verstimmungen eben auf der einen Seite wegen den Zurückweisungen, auf der anderen Seite wegen den Afghanistan-Abschiebungen weiß ich das gar nicht so genau. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zum Beispiel die USA freut. Das weiß ich aber tatsächlich nicht so genau. Bei den Zurückweisungen ist es aber ja eben so, dass Polen damit ein Problem hat, weil die Leute entgegennehmen wollen. Die wollen ihre eigene sehr harte Linie fahren, der Asylpolitik. Die wollen die zurückgewiesenen Leute also nicht haben. Und auch Frankreich war, soweit ich mich erinnere, nicht besonders glücklich über diese Grenzkontrollen. Genau, aber ich glaube, dass das leider also sozusagen im größeren Bild dann nicht so wichtig ist.
Ich bin ja auch US-Redakteur und die
ich finde die krasseste Form, zumindest in einem westlich-demokratischen Land, von dem, wo das hinführen kann, auch an Grausamkeit und an plötzlich akzeptierter Grausamkeit, ist tatsächlich diese sogenannten ICE Raids, also diese Abschieberazzien, die sie in den USA durchführen, gerade Leute mitten aus dem Alltag rausholen, Leute, die seit 20 Jahren sind. Wenn es ganz blöd läuft, finden sie sich im Südsudan wieder, in einem Gefängnis in El Salvador oder sonst irgendwo, wo sie null Beziehung zu haben, raus aus der Familie, ohne rechtlichen Schutz. Das, was mich ein wenig beruhigt, und das würde ich mir hoffen, dass das in Deutschland auch eine Chance hätte, ist, dass selbst in einem Land, was nun mehrheitlich tatsächlich Herr Trump gewählt hat, der immer gesagt hat, er möchte die größte Abschiebekampagne der US-Geschichte fahren, jetzt in Sehen dessen, wie das dann aussieht und welche Grausamkeit und Unmenschlichkeit das beinhaltet, doch bei allen Umfragen jetzt 60-70% auch der US-Amerikaner sagen, nein, das geht zu weit, so können wir das nicht machen. Das sind natürlich jene dabei, die einfach merken, hey, wir nehmen die ganzen landwirtschaftlichen Arbeitskräfte plötzlich weg, da haben wir ein wirtschaftliches Problem oder in Gastrobetrieben oder sowas, das auch, aber tatsächlich auch Menschen, die einfach diese Grausamkeit, die das beinhaltet, so nicht weiter hinnehmen wollen. Und ich hoffe sehr für Deutschland, ehrlich gesagt, und das frage ich mich aber, weil ich finde, der Diskurs, der von rechts gefahren wird und eben immer weiter in die Mitte reinragt, der ist so geprägt von Wegsehen, von eigentlich wirklich Entmenschlichung derjenigen, die nur noch als Gefahren oder wie die AfD es sagen würde, Kopftuchmädchen, wie hat sie es genannt, die Weile in ihrer berühmten Rede, Kopftuchmädchen, Männer, Messermänner und sonstige Taugenichtse, dass sich sowas immer weiter so durchsetzt, solches Herangehen einfach an Menschengruppen, Dina.
Ja, und das schließt ja genau an das, was ich vorhin versucht habe zu erzählen, ne? Wenn, also, und diese große Ablehnung von Geflüchteten, die man in Umfragen und so sieht, das ist ja eine Spirale sozusagen. Ne? Die AfD, aber eben nicht nur die AfD, sondern auch die Union, auch in Teilen die SPD und so weiter, erzählen irgendwie rauf und runter, alle Probleme, die wir hier im Land haben, hängen mit Migration zusammen. Und wenn wir das gelöst kriegen auf die mehr oder weniger grausame Art und Weise, je nachdem, wen man fragt, dann wird alles besser. Und das sozusagen schraubt sich gegenseitig hoch. Also das ist eine self-fulfilling prophecy, dass dann irgendwann die Umfragen auch so aussehen.
Das kam ja von Seehofer, Migration, die Mutter aller Probleme.
Genau. Und
der war, glaube ich, nicht eine AfD.
Nee, aber das meine ich ja, ne? Das geht weit über die AfD hinaus. Und gleichzeitig gibt es natürlich irgendwie reale Probleme on the ground. Dann gibt es überlastete Kommunen, dann gibt es zu wenig Wohnraum, dann gibt es Schulen, die vor Herausforderungen stehen, die sie dann nicht lösen können. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, man sieht in den USA, die Leute wollen das nicht. Ich hatte so einen kurzen Moment in der Debatte hier, als in Syrien das Assad-Regime gestürzt worden ist. Und das allererste, was irgendwie manchen Unionspolitikern hier eingefallen ist, war, jetzt können wir ja die Syrer abschieben. Und das gab schon, das war das erste Mal seit langem, dass ich das Gefühl hatte, dass es so einen empörten Aufschrei gab, dass Leute das unanständig fanden. Und das hat mich beruhigt, dass Menschen hier noch was unanständig finden. Und dann kamen natürlich auch als nächstes diese Argumente mit, aber was ist dann mit unseren Krankenhäusern und so weiter? Also so eine Nützlichkeitsdiskussion.
Auch gefährlich. Aber wir haben ja auch unsere Eismomente.
Ja,
aber es auf höchster Ebene. Dobrindt möchte diese
Drittländer-Abschiebelager
dort haben. Das ist im Grunde nichts anderes, als was die Amerikaner mit Südsudan machen. Ne? Also der findet das immer noch diskussionswürdig. Da gehen einem die Schuhe auf.
Ja, und das lange, bevor irgendwie die GEAS-Reform, die Freddy vorhin angesprochen hat, eigentlich überhaupt mal umgesetzt ist und Wirkung entfalten konnte.
Also GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem.
Genau, und man macht es sich aber auch zu leicht, ja, mit diesem, und wenn wir alle abgeschoben haben, dann ist alles gut. Weil das sind Probleme, die aus langen Jahren fehlender Investitionen in soziale Infrastruktur und so weiter entstanden sind. Und das sind auch Probleme, die sehr grundsätzlich gelöst werden müssen, ja, für die Menschen, die sowieso schon hier sind. Und dann braucht ja Deutschland auch wirklich sehr dringend Migration, also für den Arbeitsmarkt und für, ne, schrumpfende Bevölkerung, alternde Bevölkerung und so weiter. Und wenn jetzt eine Fachkraft aus dem Ausland unbedingt hierher kommen soll, um hier in der Industrie zu arbeiten oder in der Gastronomie oder in der Pflege und kommt mit ihrer Familie hierher, dann braucht die überraschenderweise auch eine Wohnung und dann brauchen die Kinder auch Schule und dann brauchen die auch irgendwie dies, das. Ja, also das ist, man würde sehr viel besser daran tun, Aufmerksamkeit und Ressourcen in diese Fragen zu stecken, als die Bundespolizei einmal rundherum um ein sehr großes Land die Grenze patrouillieren zu lassen.
Und noch eine andere Ursache ist natürlich unsere Mitbeteiligung an Konflikten. Ich komme jetzt wieder zu meinem Lieblingsthema Afghanistan, wo wir krachend an nicht ganz führender, aber doch auch nicht unsubstanzieller Stelle gescheitert sind. Und die große Flüchtlingsbewegung aus Afghanistan 2014, 15 vor allen Dingen, kam nach dem Anfang dieser Dekade und besonders 2014 dann ja der Abzug aus Afghanistan bereits auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Damals wusste niemand, dass noch 10 Jahre weiter dauern würde. Die Leute sind ja aus Afghanistan weggerannt, weil jetzt die westlichen Truppen abziehen würden und sie mit den Taliban alleine lassen, die alles andere als geschlagen waren. Ja, dieser Zusammenhang taucht in der öffentlichen Darstellung überhaupt kaum noch auf. Ne? Also da gibt es einen direkten zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang.
Den kann man sicherlich nicht für alle Länder herstellen, so direkt wie in diesem Fall zu Afghanistan, wo Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Ihr Lieben, wir sind schon rum mit der Zeit tatsächlich. Ich danke euch sehr herzlich fürs Mitdiskutieren. Das Thema wird uns, glaube ich, weiter beschäftigen. Und immer diese Frage, die wir auch schon oft diskutiert haben, die Dina auch noch gerade angesprochen hat: Was kann man auch gerade als Medium dafür tun, dass sich diese seltsame Verkürzung aller Probleme tatsächlich auf Migrationsfragen, alles sei letztendlich an Migration schuld, wie können wir das als Medium auch nochmal verändern und dann mehr Rationalität in diese Debatte reinkriegen? Glaube ich, das wird uns auch als Taz immer weiter beschäftigen. Zunächst mal bleibt mir euch zu danken, auch zu danken Janset Itzpinar für die Redaktion und in dieser Woche vertretungshalber Philipp Große-Siestrup für die technische Produktion. Ich habe einen Hinweis, der mich sehr freut, ehrlich gesagt. Es gibt nämlich bald einen neuen Taz-Podcast, einen Auslandspodcast unter dem Titel Fernverbindung. Und da werden die KollegInnen Judith Poppe, Anastasia Zinelli, Tanja Tricarico, Fabian Schröer und Leon Holly im Wechsel wöchentlich mit AuslandskorrespondentInnen sprechen über ein Auslandsthema der Woche. Ab Ende Juli gibt es diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf taz.de. Auf taz.de findet ihr auch das Programm Taz zahlig, das freiwillige Bezahlmodell der Taz, zu dem wir euch immer wieder herzlich auffordern, weil wir ja unsere Inhalte kostenlos zu euch zur Verfügung stellen wollen, aber sie nicht kostenlos produzieren können. Deshalb, irgendjemand muss es bezahlen, warum nicht ihr? Uhu. Und wenn ihr Kritik, Anregungen an diesem Podcast, an diese Runde habt, dann schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Alle Mails werden gelesen. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.